Die Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode, Episode 59. Ein gutes neues Jahr wünschen wir euch und hoffen wie ihr alle, dass 2021 ein besseres Jahr wird und Corona sich bald verabschieden wird. Seit fast einem Jahr beschäftigen wir uns mit der Corona-Pandemie. Im vergangenen Jahr mussten viele Sportveranstaltungen verschoben oder gar komplett abgesagt werden. Vor allem die kleineren, finanzschwachen Veranstalter, Vereine und Verbände haben darunter gelitten, weil zum Teil Einnahmen fehlten und in den schlimmsten Fällen Sponsoren sogar zurückgetreten sind. In der 57. Episode der Windkante hatten wir mit dem Vizepräsidenten des Bundes Deutscher Radfahrer Günter Schabel bereits sein nationales Fazit zu 2020 gezogen und blickten mit ihm kurz auf das Jahr 2021. In dieser aktuellen Episode der Windkante haben wir bei Timo Kehm, Abteilungsleiter Radsport des TGV Schotten, mit Charlie Brech vom Traditionsverein RV Sossenheim, Markus Adam aus Hamburg-Norderstedt, dem Gründer des Jedermann-Radsportteams BKK, Betriebskrankenkasse Mobil Oil Cycling Team, mit Frank Ludin vom RV Concordia Reutte und Gerald Potocznik, Vizepräsident im österreichischen Radsportverband, nachgefragt und sprechen mit ihnen über die letzten Monate mit Corona, die Schwierigkeiten der Vereine und blicken auf das Jahr 2021. Wird es besser als das Vergangene? Wir beginnen mit den Nachbarn aus Österreich. Ein gutes neues Jahr, Gerald Potocznik.
Danke. Auch unsererseits oder meinerseits aus dem heute in der Früh tief verschneiten Graz. Schönen guten Vormittag nach Deutschland und an alle Radsportfans und vielen Dank wieder für die Einladung. Ist immer eine große Auszeichnung für uns, dass Deutschland immer auch einen Blick auf den österreichischen Radsport wirft.
Machen wir doch sehr, sehr gerne. Aber Gerald, wir haben uns gerade im Vorgespräch mal unterhalten. Wir hatten Episode 56 der Windkante, da ging es ausschließlich um das Thema Gravel-Bikes. Warum, wieso und weshalb? Und du hast mir gerade erklärt und erzählt, das ist kein Geheimnis, dass du auch seit einigen Wochen ein Gravel-Bike hast oder Monaten sogar schon.
Ja, ich darf es ja gar nicht laut erzählen, wie es dazu gekommen ist. Ich wusste bis letztes Jahr im Frühsommer überhaupt nicht, was Gravelbiking ist. Mich verbindet aber eine jahrelange, uralte Freundschaft mit der Radsportlegende Gerhard Schönbacher, in Profikreisen bestens bekannt durch seine zwei letzten Plätze bei der Tour de France vor zig Jahren. Und der hat mal gesagt, er möchte nächstes Jahr in der Steiermark eine Gravel-Staatsmeisterschaft veranstalten. Mhm. Und ich musste dreimal nachfragen und ich musste mir dann buchstabieren lassen, wovon er spricht, weil ich den Begriff noch nie gehört hatte. Und dann habe ich sofort auf meinem Handy das Gravel-Bike gegoogelt und ja, ein paar Wochen später war ich stolzer Besitzer eines Gravel-Bikes und ich muss sagen, das war meine beste Investition seit langem und ist mein liebstes Spielzeug, auch wenn es im Moment dunkelhaft hat und im Keller steht, dem Wetter geschuldet, aber ist eine großartige Geschichte.
Aber was fasziniert sich so persönlich am Gravel-Bike?
Naja, erstens, dass man doch mobiler ist als mit, also beginnen tut aus meiner Sicht schon mal der Sicherheitsfaktor. Ich gehe ja doch auf die 60 Jahre zu und so ein richtig schnittiges Rennrad mit den ganz schmalen Rennradreifen bin ich vielleicht nicht mehr ganz so sicher unterwegs. Da ist das Gravelbike mit den breiteren Reifen, mit den Profilreifen definitiv aus meiner Sicht ein bisschen sicherer. Und man kann halt dann doch gewisse Offroad-Bereiche damit erkunden. Ich war zum Beispiel letztes Jahr am Neusiedlersee in dem berühmten Naturpark unterwegs. Dort darf man mit keinem Auto hinein, zu Fuß ist es zu weit. Aber mit dem Gravelbike kannst du die ganzen Sandpisten alle bestreiten und man sieht Sachen, man sieht Natur, man sieht Tiere, die man sonst nicht sehen würde. Und zugleich ist es auf der Straße trotzdem eigentlich sehr gut zu bewegen, hat sehr wenig Rollwiderstand aus meiner Sicht. Und man fühlt sich halt doch ein bisschen als Rennfahrer, wenn man auf der Straße unterwegs ist.
Und diese Staatsmeisterschaft, die wird stattfinden. Wird das Gerhard Schönbacher organisieren können?
Er hat's zumindest noch auf dem Radar. Das ist so im Großraum Graz, beziehungsweise so in die Oststeiermark hinaus, im Stumbergsee heißt es dort. Und der Gerhard plant es zumindest noch. Was tatsächlich stattfinden wird, getraue ich mich im Moment ehrlich gesagt noch nicht so zu sagen.
Aber wenn wir schon bei Gerhard Schönbacher sind, hat er immer noch seine Finger drin bei der Crocodile Trophy oder was das mal in Australien war?
Ja, der Gerhard hat noch, die gibt es noch immer, die Krokodil-Trophäe. Und der Gerhard hat dort noch immer seine Finger drin. Und ich glaube, die hat ja letztes Jahr 20-jähriges Jubiläum gefeiert. Und ja, der Gerhard ist noch, lebt zwar nicht mehr in Graz, lebt im Norden von Graz, 50 Kilometer entfernt, aber ist noch immer sehr, sehr rührig, was den Veranstaltungssektor betrifft. Organisiert er auch im Ennstal, im Großraum Schladming, die Alpentour-Trophäe, die er, glaube ich, sogar von einem Radsport Magazin zur schönsten Mountainbike-Etappentour gekürt wurde. Und ja, es ist noch immer sehr rührig und sehr engagiert.
Gerhard Schönbacher, Crocodile Trophy, habe ich mir gerade notiert. Das wird auch ein Thema für die Windkante werden. Danke für den Hinweis. Gerhard, jetzt wollen wir mal zurückblicken auf das Jahr 2021. Ist denn der Radsportverband in Österreich mit dem letzten Jahr zufrieden?
Das ist die große Frage. Ich glaube, das muss man von zwei Gesichtspunkten sehen. Kein Radsportverband der Welt wird mit dem letzten Jahr zufrieden sein können, wenn er den Radsport so betrachtet, wie wir ihn alle betrachten, wie wir ihn alle lieben, weshalb wir, speziell wir ehrenamtlichen Funktionäre, dabei sind. Das ist diese Leidenschaft für den Radsport, wie wir ihn alle kennen, mit Zuschauermassen am Straßenrand. Das hat seit letztes Jahr alles nicht gegeben in dieser Form. Deswegen kann man mal grundsätzlich nicht zufrieden sein mit dem letzten Jahr unter dem Aspekt, was da alles schon in Wahrheit ja schon zu Jahresbeginn oder bald nach Jahresbeginn auf uns hereingebrochen ist und nach dieser ersten Schockstarre, wo sich ja sehr schnell abgezeichnet hat, dass eine Zeit lang überhaupt nichts geht im Radsport. Wir sind ja bis in den weit in den Sommer hinein durften wir nicht einmal Rennen mit Massenstarts veranstalten. Wenn man es aus diesem Aspekt betrachtet, sind wir dann eigentlich sehr zufrieden, was wir in unserem, ich nenne es einmal Krisenmanagement und in unserer Krisenkommunikation alles zustande gebracht haben. Und ich glaube, so gesehen haben wir als ÖRV den Radsport sehr, sehr gut durch das letzte Jahr manövriert.
Und sportlich, wie war das da für euch, was jetzt Wettbewerbe betrifft für die Nationalmannschaft? Kann man da auch was sagen? Gab es da vieles, wo die Österreicher teilgenommen haben? Ihr hattet ja selber, ich glaube, in der Nähe von Salzburg war das eine Weltmeisterschaft, die Mountainbike-Weltmeisterschaften.
Naja, also jetzt klassische Nationalteameinsätze oder überhaupt Beschickungen seitens des Verbandes hat's ja auch das sehr, sehr lange ins Jahr hinein nicht gegeben. Aber wir haben dann doch, also wir haben zum ersten einmal ja schon zu Beginn der Krise, darüber haben wir, glaube ich, eh schon letztes Jahr gesprochen, reagiert und haben fast über Nacht so eine E-Cycling League mit dem Zwift-Programm auf die Beine gestellt, die sehr, sehr gut angekommen ist. Die fahren wir übrigens jetzt als eigene E-Cycling League Austria auch über den Winter zum ersten Mal überhaupt. Wir hatten dann zumindest Straßenstaatsmeisterschaften im Burgenland, die eigentlich eine großartige Veranstaltung waren mit dem jüngsten Staatsmeister aller Zeiten. Wir haben Imola beschickt, mit Nationalteams natürlich. Und wir hatten eine sehr erfolgreiche Mountainbike-Weltmeisterschaft im Raum Leongang, die ja dann schrittweise immer mehr Bewerbe übernommen haben und dann bei teils widrigsten Wetterbedingungen eine großartige Weltmeisterschaft veranstaltet haben.
Naja, die WM in Albstadt, Deutschland, auf der Schwäbischen Alb, die musste abgesagt werden. Dann sind, wie du gerade gesagt hast, eben auch Wettbewerbe, Disziplinen dann zu euch rübergekommen. Toll, dass das so durchgehalten wurde, auf jeden Fall. Gibt es denn Vereine, Renngemeinschaften oder Mannschaften zum Beispiel, von denen man weiß, die sind finanziell schwierig durch die Krise gekommen, die haben sogar finanzielle Einbußen? Gibt es da Rückmeldungen von seitens der Vereine, der Mannschaften?
Ja, also ich denke, finanzielle Einbußen hatte jedes Team letztes Jahr, weil es ja auch lange Zeit keine Einsätze gegeben hat, weil lange Zeit damit keine Sponsoren ins Bild gebracht werden konnten. Wir sind jetzt seit einiger Zeit als ÖRV auch in regelmäßigem Austausch, vor allem mit unseren Kontinentalteams, mit unseren heimischen Profiteams, wie wir sie nennen, Es ist ein Team in Niederösterreich auf der Strecke geblieben. Das wird wahrscheinlich heuer es nicht mehr schaffen, an den Start zu kommen. Die anderen Teams haben sich halt so mehr schlecht als recht über die Runden gerettet. Aber ich glaube, dass es in Österreich, und ich bin ja in meinem Brotberuf für einen großen Konzern im Sponsoring tätig und kann es von dort her bestätigen, es hat eine sehr, sehr große Solidarität seitens Wirtschaft, seitens öffentlicher Hand in Österreich gegeben, was Sponsorleistungen und was Unterstützungen betrifft. Also mir sind eigentlich keine wirklich großen Rückforderungen von Sponsorgeldern oder nicht bezahlter Sponsorgelder bekannt. Dass es natürlich für alle sehr, sehr schwierig war, liegt auf der Hand. Aber wir haben ja dann auch im Sommer statt unserer Rad-Bundesliga, die wir letztes Jahr, mit der wir neu durchstarten wollten und die wir sehr früh absagen mussten, haben wir dann ja eine Zeitfahrserie ins Leben gerufen, die Austrian Time Trial Series. Und das war dann eigentlich eine großartige Geschichte, die auch von den Medien sehr gut angenommen wurde. Wir sind zum Beispiel bei mir in Graz ein Einzelzeitfahren auf einem Flughafengelände gefahren, mit TV-Übertragungen und. Also wir haben halt versucht, den Sponsoren Plattformen zu bieten, über die man retten konnte, was zu retten war in dem Jahr.
Schauen wir mal voraus in das Jahr 2021, gerade erst begonnen. Wie sehen die Planungen aus für dieses Jahr? Gibt es überhaupt schon Vereine, die auch sagen mussten, wir können jetzt gerade Anfang des Jahres die Veranstaltung, die wir geplant haben, nicht durchführen? Gibt es Absagen?
Ja, also wirklich namhafte Veranstaltungsabsagen haben wir im Moment noch keine. Ganz im Gegenteil, wir sind vorerst noch immer vorausgeschickt, dass keine wirkliche Prognose aus meiner Sicht im Moment möglich ist. Ähnlich wie bei euch in Deutschland ist ja im Moment noch alles in diesem sogenannten harten Lockdown. Auch wenn der Spitzensport da begünstigt ist und Ausnahmen hat für seine Wettkämpfe, für seine Trainings, in welche Richtung es wirklich geht und wie es wirklich losgehen wird, wissen wir ja, glaube ich, alle im Moment noch nicht. Aber unsere Planung ist auf jeden Fall eine sehr, sehr ehrgeizige und wir planen eigentlich eine Saison, wenn ich so flapsig nennen darf, als ob nichts wäre. Wir wollen die Rad-Bundesliga heuer endgültig neu auf die Beine stellen und neu ins Rollen bringen ab Mitte März. Wir planen mit der Österreich-Rundfahrt zum üblichen Termin parallel zur Tour de France in der ersten Tour de France-Woche. Wir werden eine Mountainbike-Weltmeisterschaft im Eliminator-Bewerb mitten in Graz haben. In Graz ist heuer das Sportjahr 2021. Da steht das ganze Jahr im Zeichen des Sports. Wir werden Staatsmeisterschaften im Kriterium in Graz haben. Da haben wir uns mit Österreich und mit Graz ein bisschen in Deutschland etwas abgeschaut. Wir nennen das Sport Austria Finals. Es wird dann am Wochenende Anfang Juni an 4 Tagen gebündelt alle namhaften Staatsmeisterschaften von fast 30 Fachverbänden in Graz geben. Da ist der Radsport natürlich stark dabei. Es gibt einen Mountainbike-Weltcup in Leogang. Die sind durch ihre großartige Weltmeisterschaft in den Weltcup-Kalender jetzt hineingerutscht. Also wir planen schon sehr umfangreich für das kommende Jahr und wir haben im Moment auch noch keine definitiven Absagen. Ich glaub, es wird im Moment auch niemand konkret absagen, weil es halt doch noch ein bisschen Zeit ist bis zum Saisonstart und im Moment ja niemand wirklich sagen kann, was möglich ist und was nicht.
Zum jetzigen Zeitpunkt laufen ja noch viele Crossrennen. Ende Januar wird in Belgien die Cross-WM stattfinden. Wie sieht es aus mit der Staatsmeisterschaft in Österreich? Querfeld ein, findet die statt?
Die Staatsmeisterschaft findet jetzt im Jänner, da hat sich ein Veranstalter in Niederösterreich gefunden und die Staatsmeisterschaft findet statt.
Blicken wir noch mal voraus in Richtung Olympia. Wenn Tokio 2021 wirklich stattfinden sollte, wie habt ihr denn die Vorbereitung geplant mit den Kaderathleten?
Naja, du weißt ja, Olympia und eine Olympia-Vorbereitung ist ja seitens des Fachverbandes in Österreich nur bedingt zu planen, denn die Vorbereitung für unsere Pro-Tour-Profis, die ja sicher auch für Olympia Thema sein werden, Die kann ja, die kann und wird ja der ÖRV nicht mitsteuern. Die Profis in der obersten Etage, wenn wir das so nennen, die bereiten sich ja ohnehin in ihrem Programm mit ihren Rennstellen, mit ihren Profiteams vor. Bei uns ist es im Moment einmal so, dass wir Richtung Olympia planen mit einer sogenannten Longlist, die wir jetzt noch erweitert haben bis in den März hinein, damit sie die Fahrer mal überhaupt entsprechend für Olympia qualifizieren können. Unser Letztstand war ja, dass es da auch seitens UCI noch Klärungsbedarf gibt, denn eigentlich sollten ja für Tokio 2021 nur Fahrerinnen und Fahrer qualifiziert sein, die sich bereits auch für 2020 qualifiziert hatten. Jetzt liegt da aber doch ein Jahr dazwischen und ich glaube, das muss man alles nachschärfen und alles neu definieren. Also ich glaube, dass auch Blick Richtung Olympia noch sehr viel in Schwebe ist. Aber so Ende erstes Quartal, Ende März werden wir zumindest einmal wissen, mit welchen Athletinnen und Athleten wir zur Olympia fahren können. Und dann wird, glaube ich, auch erst die Vorbereitung entsprechend geplant.
Dauert noch eine ganze Weile, bis wir dort sind bei den Olympischen Spielen, wenn sie denn in Tokio stattfinden. Gerhard Potocznik, vielen Dank an dieser Stelle. Ich wünsche dir viel Spaß auf deinem Gravelbike, dass du bald noch einige Kilometer fahren kannst. Hast du ein Ziel dieses Jahr, 10.000, 15.000 Kilometer oder bist du schon mit 2 oder 3 zufrieden?
Ach du meine Güte, wenn es 2 oder 3 wären, wäre ich schon hochzufrieden. Das wird die Zeit alles nicht, das wird erstens das Alter nicht mehr zulassen, die Zeit nicht zulassen. Zudem bin ich sportlich recht vielseitig unterwegs, auch mit ein bisschen Laufen, mit ein bisschen Golf spielen, damit man halt den Körper nicht nur auf eine Sportart hintrimmt und habe relativ viel im Sport zu tun. Erstens mit dem ÖRV und mit meinem Landesverband im Radsport. Dann bin ich in unserem Sportjahr sehr engagiert, heuer das ganze Jahr. Also ich bin für jeden Kilometer, den ich aufs Gravelbike komme, schon sehr dankbar.
Drück mir die Daumen und die Steiermark ist ja immer eine Reise wert. Und sobald wir wieder ordentlich reisen dürfen können, dann kommen wir auch zu euch zu Besuch.
Ja, das wäre fantastisch. Dann machen wir mal eine kleine Gravelbike-Runde in der Südsteiermark in unseren Weinbergen. Da lässt sich der junge Wein und das Gravelbike gut verbinden.
Unser nächster Gesprächspartner ist Timo Kehm, Abteilungsleiter Radsport beim TGV Schotten, dem Turn- und Gesangsverein, der seit den 1960er Jahren auch eine Radsportabteilung hat. 160 Jahre ist dieser Verein alt und Timo Kehm, ihn kennt man sicherlich auch über die Grenzen von Schotten hinaus, denn er ist in Hessen Mountainbike-Fachwirt. Aber er kennt seinen Verein viel besser als wir und genau aus diesem Grund stellt er uns seinen Verein vor. Er erklärt uns dazu, wo Schotten bzw. Gedern liegt.
Ja, der TGV Schotten ist ursprünglich ein Turn- und Gesangsverein, wie du es schon gesagt hast, der sein Vereinsleben immer weiter vergrößert hat und breiter gefächert hat und somit entstand irgendwann dann die Radsportabteilung. Schotten an sich als Stadt liegt im Vogelsberg in der Nähe des Horozkopfs und Gedern, wo unser Haupttrainingsmerkmal liegt, liegt ja am Rande des Vogelsberges Richtung Wetterau hin und wir haben eine sehr große Radsportabteilung mit circa gut 400 Mitgliedern, die nur der Radsportabteilung zugewandt sind. Und sind sehr froh, hier in unserer ländlichen Region doch den Mountainbikesport oder den Radsport allgemein gut zu fördern und auch ganz gut zu repräsentieren, da der Mountainbikesport ja doch in unserer Gegend nicht so verbreitet ist wie zum Beispiel im Schwarzwald, wo dann doch jeder irgendwie auf dem Rad sitzt und Mountainbikesport betreibt.
Ich sage nochmal ganz grob, ihr seid ungefähr 50 Kilometer nordöstlich von Frankfurt am Main, also am Rande des Vogelberges. Für die Zuhörer der Windkante, die dort vielleicht mal ein bisschen Radfahren können und wollen. Ist das überhaupt möglich, dass man da mal mit dem Rad so ein bisschen unterwegs ist? Lohnt sich das bei euch im Vogelsberg?
Das lohnt sich auf jeden Fall. Zum einen haben wir auf dem Vogelsberg auch ausgewiesene Mountainbike-Strecken, die bis zu 35 Kilometern ausgewiesen sind, mit einem sehr hohen Trailanteil auch teilweise. Dann haben wir klar genügend Wald, den man nutzen kann auf normalen Waldwegen. Als Hauptattraktion haben wir in Gedern unsere Bundesliga-Strecke, Mountainbike-Bundesliga-Strecke, die man durchaus nach Absprache mit uns auch nutzen kann. Das ist auf alle Fälle eine Reise wert.
Das heißt, wenn ich jetzt Lust habe, auf dieser Strecke zu fahren, dann muss ich mich oder sollte mich bei euch anmelden und dann kann ich auf dieser Strecke trainieren?
Genau so ist es. Wir würden halt gerne wissen, wer sich auf unserem Gelände aufhält. Es gibt dann so eine Haftungsausschlusserklärung, wenn halt was passiert, dass dann jeder selbst eigenverantwortlich die Strecke nutzt und auch sämtliche Sicherheitsvorkehrungen, Helm fahren und so weiter, was halt eigentlich Standard sein sollte, aber trotzdem immer noch manch einer darauf hingewiesen werden muss. Und wenn wir wissen, wann und wer kommt, ist das für uns im Prinzip kein Problem.
Timo, wir wollen ja auch über das Vereinsleben sprechen, inwiefern die Corona-Pandemie dieses Vereinsleben ja eingeschränkt hat. Aber ich finde dieses Thema, was du gerade angesprochen hast mit diesem Rundkurs, der ist, glaube ich, knapp 4 Kilometer lang, sehr interessant. Und vielleicht solltest du an dieser Stelle auch nochmal über HWG Gedern sprechen, denn das ist einer, ja, dem dieses Gelände zum Teil oder auch ganz gehört und einer der großen Sponsoren eures Teams.
Genau, da sind wir sehr gut bedient mit unserem Eckhardt, das Oberhaupt, der Chef der Firma HWG Gedern. Der hat einen kleinen, aber sehr anspruchsvollen Radladen und der unterstützt uns da, ja, man kann schon sagen, perfekt im Hinblick auf die Strecke. Er hat dort in Gedern ein Gelände angepachtet und teilweise auch dazu gekauft in seinem eigenen Besitz. Und wir haben das alles in Eigenleistungen in den letzten 10 Jahren, kann man sagen, immer weiterentwickelt und sind mittlerweile auf einem sehr guten Stand, haben Bundesliga-Niveau und sind sehr beliebt, was so Streckenführung und Abwechslung und so weiter von den Sportlern her betrifft. Also jeder lobt die Strecke und da muss man sagen, haben wir mit unserem Sponsor schon wirklich einen guten Griff gemacht.
Du klingst sehr emotional, du strahlst Freude aus, wenn du über diese Streckenführung sprichst und so weiter. Dabei bist du aber selber ein Quereinsteiger, das heißt, du hast früher selber Fußball gespielt. Waren dann die Knochen irgendwann müde, kaputt und du hast gesagt, ich gehe lieber aufs Rad oder wie war das bei dir?
Ja, so kann man sagen, dass man auf einem kleinen Dorf spielt jeder Fußball. Da ist das einfach in der Gruppendynamik drin, dass jeder Fußball spielt und man hat dann irgendwann 15 Jahre Fußball gespielt, hat fast alle Knochenbrüche, Knieverletzungen durch, ja. Und irgendwann sagt dann halt doch der Verstand, lass das mal, such was anderes. Na ja gut, dann ist man ein bisschen Rad gefahren, aber weder im Verein noch irgendwie leistungsorientiert, einfach so aus Spaß. Und irgendwann hat meine Tochter den Mountainbikesport über eine Schulferien, Ferienspiele, den Sport für sich entdeckt und so ist der Papa dann mit dazugekommen. Und das hat mich so begeistert und hingerissen, dass ich dann auch immer mehr in den Sport eingestiegen bin. Anfangs doch öfters mit dem Rennrad, aber mittlerweile dann doch lieber der Mountainbiker, der ja unsere schöne Strecke nutzt oder auch über unseren Vogelsberg fährt. Und ja, begeistert mich einfach, dass die Natur, dass auch das alleine durch die Gegend fahren, die Ruhe genießen. Also von daher eine zweite Liebe entdecken.
Sehr gut, so soll das sein. Lass uns mal über euer Vulkan Race sprechen. Was ist das denn ganz genau?
Ja, das Vulkan Race ist auch über die Jahre gewachsen. Wir haben angefangen mit Kinderrennen. Das war der sogenannte Hessen Cup, wo die Kinder erst einen technischen Teil fahren mussten, so ein Trail-Parcours mit Paletten und so weiter und dann halt ein kleines Rennen gefahren sind in unserem kleinen Wäldchen. Und das hat sich immer weiterentwickelt. Man wollte dann auch für die Älteren was anbieten aus dem Verein, ja, die dann auch irgendwann, sage ich mal, in Nationalrennen gefahren sind. Das ist ja die Bundesnachwuchssichtung für U15- und U17-Jährige. Denen wollte man ja auch ein Heimrennen bieten. Und somit sind wir dann auch mal in die Bundesnachwuchssichtung als Veranstalter reingerutscht. Und das wurde immer größer. Dann haben wir Bundesliga Luft schnuppern wollen. Und es hat dann auch marketingtechnische Gründe gehabt, dass man gesagt hat, ja, man muss das Ganze ja auch irgendwie ein bisschen aufpäppeln und einen schönen Namen macht ja auch schon was her. Und so entstand vor circa 4-5 Jahren der Name Vulkan Race Gedern.
Jetzt gibt es viele Sportveranstaltungen, auch viele Radrennen, die sind letztes Jahr abgesagt worden. Die müssten wahrscheinlich auch 2021, zumindest mal Anfang des Jahres, abgesagt werden. Aber ihr habt im letzten Jahr, das war im Oktober gewesen, die U15 und U17 deutsche Mountainbike-Meisterschaften ausgerichtet. Wie kam es denn dazu?
Das kam durch Zufall. Also wir hatten ja normalerweise für Mai, ja, Pfingsten, unser normales Standardrennen geplant, das ja dann auch leider abgesagt werden musste. Und da wir selbst im Verein viele Sportler haben, die sich auf Veranstaltungen freuen und gerade auch auf nationaler Ebene, kam irgendwann der BDR auf uns zu und fragt, hier, ihr habt doch ein perfektes Gelände, ja, der Aufwand ist nicht so groß, ihr habt in Gedern einen sehr großen Campingplatz, weil doch viele Sportler mit den Campingwagen unterwegs sind und ihr würdet euch anbieten, da nochmal für den Nachwuchs eine deutsche Meisterschaft auszurichten. Könnt ihr euch das vorstellen? Naja, wir haben uns das im Verein überlegt und haben geguckt, was ist machbar in der aktuellen Lage. Und ja, da wir doch glücklicherweise eine Outdoor-Sportart sind, kann man da doch viel machen noch im Vergleich zu den Hallensportarten. Und somit war für uns das eigentlich schnell entschieden, für den Nachwuchs die Meisterschaft auszurichten. Und im Nachhinein muss man sagen, war es eine sehr gelungene Veranstaltung. Auch die Sportler, die vor Ort waren, waren sehr auf die Abstandsregeln, Hygienemaßnahmen bedacht. Jeder hat geschaut, dass das funktioniert. Da hat man einfach gesehen, dass das, ja, ich will nicht sagen Profis, aber teilweise schon sehr professionell mit der Sache umgegangen sind. Die waren eigentlich alle froh, ein Rennen zu machen, ein Rennen fahren zu dürfen. Und das hat uns bestärkt im Nachhinein, dass wir es auch gemacht haben.
Kann man denn sagen, dass die Auswirkungen der Corona-Pandemie auf euer Vereinsleben in Gedern relativ gering waren?
Ja, ich glaube schon, dass es geringer war wie andere Sportarten. Also wir haben jetzt glücklicherweise keine laufenden Kosten, die man abdenken muss mit, sage ich mal jetzt, Veranstaltungen, wo man große Einnahmen generieren muss, damit das Vereinsleben an solches weiterlaufen kann. Wir haben ehrenamtliche Trainer, die nur, sage ich mal, ein kleines Honorar bekommen, wenn sie auch tatsächlich Training anbieten. Von daher, die Kids haben doch eigenständig trainiert teilweise. Von daher, sage ich mal, geht's glimpflich ab. Vorerst mal, wie es natürlich jetzt aussieht, wenn es wieder anläuft, sind die Kids immer noch mit voller Euphorie dabei, müssen wir die alle wieder bei Null abholen. Da habe ich größere Bedenken.
Das ist ja gerade ein wichtiger Punkt. Wir kennen das von den Berufsradfahrern. Wir haben auf Eurosport auch immer wieder darüber gesprochen. Wenn man kein Ziel hat, man weiß nicht, wann zum Beispiel die Klassiker kommen, ob die Tour de France überhaupt ausgetragen wird, ja oder nein. Das heißt, man hat kein Ziel, auf das man hintrainieren kann. Man fährt immer wieder im Grundlagenausdauerbereich. Und wie ist das bei den Kindern? Wie hält man die bei Laune?
Ja, das ist die große Frage. Das ist die große Frage. Wir haben ja doch schon viel Abwechslung geboten. Wir haben über den Winter unser Hallentraining, um die Athletik zu fördern. Wir machen spielerisch die Fahrtechnik. So die Ausdauertouren mit den Kids fährt man ja sowieso nicht so in dem Sinne. Das erscheint mir schon als schwierig. Ja. Also wir versuchen nur mal mit in WhatsApp-Gruppen Grüße zu schicken und die Daumen zu drücken, dass es bald wieder losgeht. Jetzt zu Nikolaus kleine Paketchen verteilt, damit einfach der Kontakt zu den Kids immer noch mit dem Verein noch da ist, ja, dass das nicht gänzlich abreißt.
Ich hatte mich mal mit Christian Lichtenberg unterhalten, auch mit Grassmann zum Beispiel. Die sagten beim RSV Irschenberg in der Nähe zu Salzburg, also in Bayern, da ist es so, dass man auch ein Zoom-Meeting einberufen hat. Habt ihr sowas auch mal gemacht?
Nee, das haben wir nicht gemacht. Da sind wir, ja, liegt vielleicht auch an meiner technischen Möglichkeiten, dann bin ich nicht so der nicht so affin drin und die Trainer an sich hat jetzt auch keiner so, ja, den Kontakt dazu gesucht.
Lass uns mal über die Sponsoren reden. Wir haben mit vielen Vereinen gesprochen, auch mit verschiedenen Sportlern. Wir haben mit Mannschaften gesprochen. Da und dort gibt es dann doch ein kleineres Problem, manchmal auch ein größeres Problem mit den Sponsoren. Wie ist es bei euch mit euren Sponsoren oder mit Radsport HWG in Gedern? Bleiben die dem Verein, dem Team treu?
Also der große HWG Gedern bleibt uns definitiv treu. Ansonsten haben wir viele kleine. Ja, wir haben jetzt nicht so den klassischen Hauptsponsor, sondern haben mit der HWG schon den größten und haben aber dann viel verteilt auf kleinere Sponsoren. Und das ist schon jetzt im ländlichen Bereich hier bei uns sowieso schwer genug, Interessierte zu finden, die dem Mountainbikesport zugeordnet sind. Es ist halt doch bei uns in der Gegend noch viel Fußball fördergründig und wird auch viel in Fußball investiert und gespendet. Von daher sehe ich das schon problematisch, auch im Hinblick auf neue Veranstaltungen, wo man so eine Art Vereinsheft immer macht und Programmhefte, wo dann immer die Sponsoren sich abbilden und kurz vorstellen und dementsprechend dann, sage ich mal, in Obolus dazu leisten. Und das sehe ich schon schwierig für das kommende Jahr jetzt. Sind die alle noch so dabei. Ja, gerade viele kleine Läden, die jetzt bedingt geschlossen sind oder die Gaststätten, Hotels, die hier so sind, die touristisch ja gar nichts machen durften, da sehe ich schon, ja, sehe ich schon skeptisch, ob der so weiterläuft im nächsten Jahr oder in diesem Jahr.
Dadurch wird das Türklinkenputzen noch deutlich schwerer.
Das ist wohl wahr, ja.
Aber nichtsdestotrotz, wir blicken mal auf das Jahr 2021, denn in diesem Jahr soll es auch deutsche Meisterschaften in Marathon geben, Mountainbike-Marathon allerdings am Hohen Twil, das heißt in Singen am Hohen Twil werden diese ausgetragen und die Cross-Country-Meisterschaft, die nationale, letztes Jahr war es also die Klasse U15, U17 und jetzt der Elite, die wird am 6. Juni 2021 bei euch stattfinden. Ist denn da soweit alles in trockenen Tüchern? Plant ihr da schon im Vorfeld, denn bis zum Juni dauert es auf der einen Seite noch eine ganze Weile, auf der anderen Seite weiß man ja auch nicht, was im Juni mit Corona sein wird.
Genau, also die Verträge mit dem BDR sind gerade im Machen, also wir haben da jetzt noch ein paar Änderungswünsche und das muss mit dem BDR noch abgesprochen werden. Unser Plan war eigentlich schon früher, das abzuschließen, aber jetzt durch die aktuelle Lockdown-Situation wollen wir halt auch uns nicht im Vorstand so treffen und das alles immer virtuell zu machen, ist halt auch nicht immer so einfach. Aber das sind die anfänglichen Planungen und jetzt werden wir zeitnah in die volle Planung einsteigen müssen. Ja, es gibt gewisse Dinge, die schon geplant werden müssen, die auch vorbereitet sein müssen, auch wenn es noch ein halbes Jahr hin ist. Aber ich bin doch recht zuversichtlich, dass das stattfinden kann, dass die Lage sich wieder etwas entspannt bis in Juni hin. Und von daher sehr optimistisch eigentlich.
Timo Kehm, Abteilungsleiter Radsport bei der TGV Schotten. Vielen Dank für das Gespräch. Tolle Informationen. Wir drücken euch die Daumen, dass es klappt. Vor allem auch mit der Deutschen Meisterschaft am 6. Juni, dass der Nachwuchs, die jungen Sportler dem Radsport, dem Mountainbikesport, welcher Disziplin auch immer treu bleiben. Vielen Dank und alles Gute.
Danke auch.
Wir gehen mit der Windkante einen Schritt weiter und zwar in Richtung Frankfurt, RV Sossenheim. Charlie Brech am Mikrofon der Windkante. Charlie, vielleicht mal von deiner Seite aus, was ist denn das überhaupt für ein Verein, der RV Sossenheim? Vielen, die etwas älter sind, so wie wir zum Beispiel, um die fast schon 60, sicherlich noch bekannt unter dem Namen RV Henninger Sossenheim.
Ja, der RV Henninger Sossenheim wurde gegründet 1895. Natürlich dann unter dem Namen RV Sossenheim oder Radfahrerverein Sossenheim von radsportbegeisterten Menschen in Sossenheim und hat damals mehr oder weniger erstmal so dem Saalsport oder so hat man da ausgeführt. War eigentlich ein ganz kleines Blümchen, das dann natürlich durch den Ersten Weltkrieg ist da sehr viel, hat Spuren hinterlassen, wo dann die Fahrer, die Sportler nicht mehr wiederkamen. Man hat dann, dann kam auch schnell der Zweite Weltkrieg. Es war also schon sehr schwer, da den Sport auszuüben. Es kam dann auch der Rennsport natürlich dazu, Sprinterrennen. Letztes Jahr, 2020, wollten wir eigentlich unser 125-jähriges Jubiläum gebührend feiern. Aber ja, Corona hat uns da einen Strich durch die Rechnung gemacht und wir wollten dann auch nicht irgendwie mit großem Abstand da ein Fest gestalten oder ein Fest machen, sondern haben dann gesagt, wir verschieben es auf jetzt dieses Jahr und hoffen, dass wir dieses Jahr eben unser Jubiläum gebührend und mit Freude nachfeiern können.
Wir wollen gleich mal auf solche Veranstaltungen wie eure geplante Jubiläumsveranstaltung 125 Jahre Radsportverein RV Sossenheim eingehen. Vielleicht noch ein ganz wichtiger Punkt, der zur Geschichte des Vereins gehört und heute immer noch in aller Munde ist und zwar nicht unter dem ursprünglichen Namen, sondern eher Eschborn Frankfurt. Das kennen viele. Das Henninger Turmrennen 1962 wurde es zum ersten Mal ausgetragen und einer der Macher, Organisatoren des Rennens und nicht nur vom ehemaligen Henninger Turm, sondern viele anderen Veranstaltungen in Frankfurt. Dazu gehört auch der Start der Tour de France 1980. Das war Hermann Moos, 2004 verstorben. Und er war ehemals Vorsitzender, wurde Vorsitzender bei euch im Verein und das im Alter von 29 Jahren. Damals war das 1954. Der hat doch viel dazu beigetragen, dass der Radsport nicht nur bei euch im Verein, sondern in Frankfurt über die Grenzen Frankfurts hinaus sehr populär wurde.
Das kann man mit mehreren Ausrufungszeichen sagen. Ja, er und auch sein Bruder im Hintergrund, den sollte man nicht vergessen, der Erwin Moos, haben damals dieses Rennen ins Leben gerufen. Und zwar deshalb, weil ein Konsul Schubert, wenn ich das so richtig in Erinnerung habe, stammt aus Schweinfurt. war auch begeisterter Radsportler oder Fan des Radsports. Und damals wurde eben der Henninger-Turm gebaut. Und wie machen wir dieses Ding, wie machen wir diesen Turm populär? Und dann hat man eben damals war es noch ein Rundstreckenrennen oder ein 5-Kilometer-Rundkurs. Ich weiß jetzt nicht, ob das eins-, zweimal oder sogar dreimal dort nur am Turm ausgetragen worden ist, bis man dann erst raus in den Taunus gegangen ist. Und Hermann Moos, durch dieses Rennen hat natürlich der Verein auch davon profitiert, weil dann ein paar Jahre später ist dann der Verein auch schlitzohrig umgenannt worden in RV Henninger-Sossenheim, weil wir waren ja ein Amateurverein und hat dadurch natürlich profitiert, aber um die Fahrer zu unterstützen und eben auch mit Material und Reisekostenzuschüssen und so weiter zu versorgen und dementsprechend attraktiv zu machen.
Ihr habt euch ja immer viel um den Nachwuchs bemüht, auch um Juniorenfahrer, noch jüngere Teilnehmer. Und wenn man einige Rennfahrer, ehemalige Rennfahrer mal nimmt, die muss man einfach erwähnen, dann fängt man an mit Christian Werner zum Beispiel, Fabian Wegmann war bei euch im Verein, Matze Kessler, Kai Hundertmark, Holger Löw, der frühere Juniorenweltmeister, Robert Lange zum Beispiel, der leider vor mittlerweile 21 Jahren tödlich verunglückt ist auf Mallorca damals bei einem schweren Verkehrsunfall. Er wurde angefahren, auch das, was heute leider immer noch passiert. Ist es immer noch so eure Linie, dass ihr sagt, wir wollen uns dem Nachwuchs widmen?
Ja, auf alle Fälle. Das ist unser Credo. Haben jetzt auch schon seit Anbeginn der Rad-Bundesliga, dann zwischenzeitlich mal U23-Bundesliga und jetzt wieder Bundesliga-Elite. Bis auf ein Jahr waren wir kontinuierlich mit einer Mannschaft dabei. Teilweise als Renngemeinschaft mit der RSG Frankfurt oder als Renngemeinschaft hier auf die hessischen Fahrer ausgeweitet. Und das ist eigentlich jetzt in der Mitte der 90er Jahre bis zum Jahre 2002, wo eben der Fabian Wegmann deutscher Meister geworden ist, unter RV Henninger-Sossenheim haben wir davon eben profitiert, dass wir noch die Unterstützung hatten von der Firma Henninger und hatten da ein wirklich sehr schlagkräftiges Team. Die Namen haben das ja eben schon ausgesagt. Hatten wir ein schlagkräftiges Team zusammen und mussten aber dann, ich sage mal, in den 2000er Jahren dann sehen, dass wir eben Henninger war nicht mehr unser Sponsor und da wurde das so ein bisschen auf kleinerer Flamme dann nur noch möglich, das Team zu formen. Aber wir geben den Fahrern heutzutage Perspektive, ihren Sport immer noch auszuleben. Sie stehen nicht unter so diesem Druck, vielleicht wie bei anderen Mannschaften. Hier, ihr müsst fahren, ihr müsst das und das tun, um Erfolg zu haben. Sondern ich sehe das irgendwie im Moment so. Wir geben den Fahrern eine Plattform, um ihren Sport auszuüben. Aber an erster Stelle sollte stehen Beruf oder eine Ausbildung oder das Studium. Das ist im Moment unser Credo.
Entschuldigung, wir könnten ja jetzt noch über die Geschichte des RV Sossenheim sprechen, wenn wir anfangen mit den Bahnweltmeisterschaften 1966. Ich sage jetzt mal Otto Fleckschneise, dort gab es ja früher diese Radrennbahn. Über das Sechstagerennen sprechen, über rund um Frankfurt zum Beispiel. Aber das ist ein Thema, das können wir später sicherlich mal in einer gesonderten Episode aufgreifen. Was die Zuhörer von Windkante sicherlich auch interessieren wird, wie ist denn der Radsportverein Sossenheim durch die Corona-Pandemie so weit gekommen? Wie hat sich das Ganze ausgewirkt auf das Vereinsleben?
Tja, das ist mehr oder weniger zum Stillstand gekommen, muss man sagen. Die Fahrer trainieren im Moment nur alleine. Es ist ja auch nur noch so erlaubt. Man muss eigentlich auch sagen, man verliert so langsam die Lust, für mich auch, muss ich wirklich auch sagen, weil man keine Perspektive hat. Wie geht es weiter? Wann geht es weiter? wann ist wieder ein Rennen? Wir hatten letztes Jahr zwar das Glück, zwei Bundesliga-Rennen zu haben. Es sind hier auch ein paar hessische Rennen haben stattgefunden im Jugend-, im Schülerbereich, wo Meisterschaften ausgetragen worden sind. Das kam aber gerade so noch im September, Oktober, zwei, drei Rennen. Aber es fehlt irgendwie so, dieser Spirit ist irgendwie nicht mehr da. Und das Ziel verliert man irgendwie vor Augen. Für was bereitet man sich eigentlich vor? Wann kann ich endlich wieder, ich sage jetzt mal, die Riemen zumachen am Fuß und oder die Schuhe richtig festschnüren und kann ein Rennen bestreiten? Und muss mich nicht nur gegen irgendwie die Uhr oder gegen den eigenen Körper oder gegen den eigenen Willen durchsetzen.
Das heißt, das sind dann schon auch die Rückmeldungen, die ihr, die Vorstandschaft von den Mitgliedern, von den aktiven Lizenzierten bekommt?
Ja, das kann man. Also ich will es jetzt nicht mal sagen, man ist immer noch optimistisch, dass es dieses Jahr irgendwann jetzt anfängt. Wir haben auch jetzt wieder ein Team zusammen für dieses Jahr, was ich glaube, das ist relativ schlagkräftig. Aber es fehlt ja allein schon das, dass die ganze Wintervorbereitung, wo man im Team zusammen ist, wo man das und das alles besprechen kann. Hier, man kann mit 10, 20 Leuten mal zusammen fahren, sieht, wie gut bin ich, wo stehe ich im Moment. Das entfällt alles. Man kann es vielleicht hier oder da in den Wattzahlen sehen, was trainiert der eine, was macht der eine, wo holt der eine sich sein, wie heißt es so schön, Komm oder sowas.
Ne? Ja, genau.
Wo stehe ich da? Hänge ich den einen da ab oder nicht? Oder jetzt diese Weltmeisterschaft
das Ganze online ausgetragen, ne?
Korrekt, ja, diese E-Bike-Weltmeisterschaft. Und das macht irgendwie nicht so einen richtigen Spaß.
Charlie, du hast ja vorhin schon angesprochen, ihr hattet geplant, eine Jubiläumsfeier durchzuführen. 125-jähriges Jubiläum RV Sossenheim. Das ist abgesagt worden. Ich weiß nicht, ihr hattet auch eine Ausstellung geplant, ob diese durchgeführt werden konnte. Und dann gibt es ja in Frohnleichnam seit 1966 ein Rundstreckenrennen, das 2020 auch abgesagt werden musste. Wie wird denn das Vereinsleben weitergehen im Jahr 2021? Denn Corona sind wir noch nicht wirklich los.
Das ist richtig. Das ist richtig. Und wir werden durch die Politik ja wöchentlich oder immer wieder weiter nach hinten vertröstet. Wir haben unser Frohnleichnamsrennen angemeldet. Wir hatten eigentlich auch geplant, vor 2 Monaten diese Ausstellung zu beginnen im Januar mit der ganzen aufgebauten Historie des RV Sossenheim. Wo wir Vorkriegsjahre, Nachkriegsjahre mit Theo Intra, dann die Zeit Henninger bis jetzt, was wir alles so beleuchten wurden in verschiedenen Abschnitten in Sossenheim präsentieren wollten. Aber uns fehlen im Moment oder wir sagen, wann können wir das machen? Wir wissen es nicht. Wir hoffen es, dass wir das vielleicht jetzt, wenn man optimistisch ist vielleicht, dass wir das ab Mai dann beginnen lassen könnten. Es ist sehr schade. Wir haben geplant, auch jetzt Mitte November, es ist die Planung oder beziehungsweise auch alles reserviert, die Jubiläumsfeier im Volkshaus zu Sossenheim stattfinden zu lassen. Aber ob das dann wirklich kommt, ich weiß es nicht, weil ich bin auch ein Typ, der eigentlich sagt, in so einem Volkshaus oder sollte die Feier auch stattfinden, wo man mit 10 Leuten am Tisch sitzt, ohne Abstand und ohne Maske und sich auch irgendwo mal an einen Stehtisch stellen kann und mit einem, bei einem Glas Bier oder Wasser, wie auch immer, sich nett unterhalten kann. Aber nicht, dass man das Ganze auf Abstand irgendwo ausführen wird. Dann müssen wir es wieder ein Jahr verschieben. Bin ich eher der Meinung, als dann sowas kastriert durchzuführen.
Bleiben denn die Sponsoren dem Verein treu oder gibt es da auch schon Firmen, die gesagt haben, wir können momentan den Radsportverein nicht weiter unterstützen, weil wir selber in finanzielle Schieflage geraten sind?
Jein, muss ich eigentlich so antworten, dass wir eigentlich dann letztes Jahr, als wir dann die Sponsoren, wir haben schon Sponsorengelder gesammelt gehabt für dieses Jubiläum natürlich, waren da auch sehr rührig und das war auch alles okay. Aber dann haben wir damit aufgehört, als auf einmal die Krise kam. Und müssen jetzt uns eben Sponsoren aussuchen, die eigentlich vielleicht mal, die jetzt sehr gut durch die Krise, wie die Radbranche, Radgeschäfte, so gekommen ist. Aber wir haben treue Sponsoren, die uns auch unterstützen und dann auch noch immer Gewehr bei Fuß stehen. Es sind auch viele Privatleute, Gönner dabei, die ich jetzt hier natürlich nicht namentlich erwähnen möchte, aber die uns dann eben auch und den Verein unterstützen.
Sehr schön, dass es das immer noch gibt, dass es also Privatpersonen gibt, die die Vereine dann wirklich unterstützen. Denn die Vereine sind wichtig für den Nachwuchs, für die Kinder und alles, was dazugehört. Wenn man solche Rennen hat, wie dieses Fronleichnam-Rennen, das seit 1966 ausgetragen wird und jetzt kann man es nicht austragen aufgrund der Corona-Pandemie, fehlen dem Verein dadurch auch wichtige Einkünfte durch solche Veranstaltungen?
Nein, das möchte ich eigentlich nicht, kann ich nicht sagen, weil wir sind eigentlich dieses Rundstreckenrennen in Sossenheim, was schon seit 1966 besteht. Wenn man sieht, was Preisgelder, Absperrungen, Verkehrsumleitungen, was das alles kostet, dazu kommt noch hier Erste-Hilfe-Dienst. Anmietungen vom Volkshaus, was jetzt nicht so immens ist, aber da kommen schon Gelder zusammen, dass sich das gerade so trägt. Aber wie gesagt, wir schaffen das, wir stemmen das auch immer wieder jährlich und kommen damit mit so einer schwarzen Null da heraus, weil wir eben diese Sponsoren, die ich eben schon angesprochen habe, in der Hinterhand haben und uns immer wieder unterstützen.
Schani Brech, Vorsitzender des RV Sossenheim. Seit 1895 ist es die Hochburg des Radsports, unter anderem die Hochburg des Radsports in Frankfurt am Main. Vielen, vielen Dank und euch alles Gute für das Jahr 2021.
Dankeschön.
Die Windkante beschäftigt sich in dieser Ausgabe mit der Corona-Pandemie. Das, was den Vereinen möglicherweise fehlt, das, was alles weggenommen wurde. Insofern, was eben auch die Wettbewerbe betrifft. Und dazu gehört auch der German Cycling Cup. Wir haben aktuell Markus Adam bei uns in der Leitung. Er ist Gründer des Teams Mercodruck, aktuell das Team BKK Mobil Oil. Markus, wie geht's dir denn in Corona-Zeiten so ganz persönlich?
Ja, wir haben uns mittlerweile natürlich an die Situation gewöhnt, glaube ich, wie viele, und versuchen das Beste draus zu machen. Das Schöne bei uns im Hobbybereich ist ja, dass wir viel an unseren Defiziten arbeiten können. Und da haben wir die letzten Monate für genutzt. Aber jetzt werden wir langsam ungeduldig und hoffen, dass langsam auch eine Sportnormalität wieder eintrifft. Da würden wir uns freuen.
Der German Cycling Cup 2020 ist komplett abgesagt worden. Darüber werden wir gleich noch sprechen, welche Folgen das für dein Team hat. Aber ich will erst einmal zurückblicken. Das liegt ungefähr 10-12 Jahre zurück. Im Jahr 2008 ist es wohl gewesen, da hast du als Geschäftsführer des Mercodruck in Hamburg-Norderstedt dieses Team, Mercos Cycling Team, gegründet. Woran lag damals dein Interesse, dieses Team zu gründen?
Ach, das war ein ganz persönliches. Ich habe 2007, 2008 mein eigenes Leben umgestellt und gemerkt, dass es vielleicht besser ist, sich mal zu bewegen. Und da war für mich Radsport ein Schlüsselerlebnis. Ich hatte sehr schnell sehr viel Spaß, hatte Jedermannrennen, damals die erste Velotour in Berlin, an der teilgenommen und war Feuer und Flamme für den Radsport. Habe dann durch ganz nette Kontakte Arthur Tabert, den damaligen Veranstalter und Lebensretter von rund um Köln, kennengelernt. Und der sagte irgendwann an einem Abend bei einem Glas Wein zu mir, weißt du was, Junge, du musst nicht quatschen, du musst machen. Und das habe ich dann ernst genommen und so ist es entstanden, dass wir gesagt haben, okay, alle reden darüber, der Radsport liegt am Boden, versuchen wir doch mal in unseren Möglichkeiten wirtschaftlich was zu machen. Und da haben wir das Mercos Cycling Team gegründet und versucht, uns natürlich die eigene Freude, die wir am Radsport haben, an anderen weiterzugeben.
Aber die Jedermann-Szene in Deutschland oder auch national, kann man sagen, international, die stand ja damals noch in den Kinderschuhen. Wie habt ihr das Ganze vorangetrieben? Habt ihr gecastet? Habt ihr Bewerber für das Team gesucht? Wie hat das damals funktioniert?
Na, wir sind damals tatsächlich von den eingesessenen Amateur-Radsportlern mit sehr viel Kritik zugeschüttet worden. Also wir würden nicht wissen, wie es funktioniert und das macht man nicht und das ist alles falsch. Und es war mir damals zu vereins und auch tatsächlich, muss ich sagen, verbandsdominiert und wir hätten keinen Fuß in die Tür bekommen. Da kam der German Cycling Cup und der kam genau richtig, weil wir natürlich gesagt haben, wir wollen unsere Marke bekannt machen, wir wollen unser Produkt bekannt machen und wir müssen nicht an Rennen teilnehmen, die in Industriegebieten teilnehmen, sondern wir wollen an Rennen teilnehmen, die eine große Bühne haben. Und da war der German Cycling Cup für uns genau das Richtige. Wurde wirklich ja in den ersten Jahren belächelt von Amateuren. Ich weiß nicht, wie es heute ist. Ich habe es irgendwann mal abgeschüttelt, mich darum zu kümmern. Aber ich glaube, da findet ja schon vernünftiger Jedermann-Radsport statt.
Und warum hat das Team jetzt den Namen BKK, also die Betriebskrankenkasse, unterstützt das Team als Sponsor, diesen Namen angenommen?
Also nach wie vor ist es so, dass das ein Produkt von uns ist, also auch der Radsport in dem Fall ist eine eigene Unit, ist auch seit vielen Jahren eine eigene Firma, ist losgelöst von der Merkur Druck, ist die Merkur Sport GmbH und die hat, über deren Aufgabe ist es praktisch ein Radteam zum Laufen zu halten und das ist dank der Unterstützung der BKK als Hauptsponsor in den letzten Jahren möglich gewesen. Also Merkur Druck war nach 6, 7 Jahren für sich auch so, dass wir als Unternehmen entschieden haben, wir haben im Radsport unsere wirtschaftlichen Möglichkeiten ausgereizt und haben dann gesagt, okay, wir probieren mal einen Sponsor zu aktivieren und das ist uns mit der BKK gelungen.
Aber das hört sich ja alles wirklich extrem professionell an, wenn man hört, man hat extra eine Firma gegründet, die das Team dann auch entsprechend leitet, dass finanziell natürlich auch einiges abgewickelt werden kann und abgewickelt werden muss. Ist denn die Infrastruktur für die Teammitglieder auch so professionell?
Ja, da haben wir von vornherein drauf geachtet und das war uns wichtig, weil wir uns war klar, dass wir natürlich nicht der Radsport auf uns gewartet hat, auch der Jedermann-Radsport nicht und wir wollten von vornherein vernünftige Strukturen haben, um einfach sowohl von der technischen Seite, was das Material betrifft, aber auch von der Betreuung der Sportlerinnen und Sportler wirklich gut ausgestattet sein. Und das da hatte ich einfach auch Glück damals an tolle Leute zu kommen, die mich dabei unterstützt haben, beziehungsweise die auch heute die Hauptarbeit machen. Also das kann man hier auch ruhig erwähnen, das ist die Firma Rothai, damals Enrico Peutschke als Personal Trainer, der hat sich zu Anfang um das Team gekümmert. Und mittlerweile Trainingsplanerstellung, Planung der Reisen, Planung der Einsätze, all diese ganzen Geschichten sind bei Rothai zum Großteil verankert.
Jetzt ist das Jahr 2020 eigentlich ein Jahr, das man zum größten Teil allerdings auch hier auf sportlicher Ebene, was den German Cycling Cup betrifft, in die Tonne kloppen kann. Wie war denn die Corona-Pandemie? Wie hat sich diese Pandemie auf das Teamleben, auf die Mannschaft ausgewirkt?
Ganz massiv. Wir hatten zum Jahreswechsel 19/20, das heißt, wir hatten das bereits in 19 beschlossen, dass wir mal einen anderen Weg gehen und wollten wirklich wieder jeder Frauen und jeder Männer in die Radsportwelt einführen und haben einen Medienpartner gemeinsam einen Aufruf gestartet und gesagt, okay, wir suchen mal für die Saison 2020 Fahrerinnen und Fahrer. Die unterschiedlichen Geschichten haben, um die praktisch über eine professionelle, in Anführungsstrichen professionelle Struktur in Radsport einzuführen und mit den Radrennen zu fahren. So, das ist uns gelungen. Wir hatten tolle Fahrerinnen und Fahrer, wir hatten ein tolles Team und haben unser erstes Teamtreffen am 13. März gehabt. Teampräsentation, Teamtreffen, Sponsoren waren dabei und 4 Tage später kam der erste Lockdown, wurde der erste Lockdown angekündigt. Das hat uns natürlich auch ganz massiv betroffen. Wir haben aber dann mit den Teammitgliedern und der Teamleitung zusammen relativ schnell das Beste draus gemacht und haben gesagt, okay, wir widmen uns mal dem Schwerpunkt Prävention, wir widmen uns mal dem Thema Fahrsicherheitstraining, wir widmen uns mal dem Themen um den Radsport herum. Warum haben Leute so viel Angst, ein Radrennen zu fahren? Was passiert da? Und da sind wir auch mit der BKK Betriebskrankenkasse als Partner wirklich gut aufgestellt gewesen, weil die Mobile Oil hat gesagt, okay, wir machen Events in Hamburg, wir machen Events in der Klosterpforte, wir machen Sicherheitsworkshops. Das war dann die Struktur, in der wir 2020 gelebt haben.
Ich habe mal irgendwo gelesen, dass Mario Heise, der Vorstandsvorsitzende der BKK Mobile Oil, gesagt hat, dass Bewegung die beste Vorsorge für gesundheitliche Probleme sei und das gerade auch, wenn viele Leute zu Hause im Homeoffice sind. Kann man das so stehen lassen?
Absolut. Und ich glaube, wir sehen es ja in der Radbranche aktuell. Ich höre aus allen Ecken, dass das Material für das jetzt anstehende Jahr ausverkauft ist. Der Radmarkt hat Gott sei Dank geboomt. Es ist sehr, sehr viel Bewegung. Und würden wir natürlich ganz klar unterschreiben. Und das ist ja auch sicherlich ein Stück weit, was unser Sponsor vermittelt.
Wie haben sich die Teammitglieder denn bei Laune gehalten? Man spricht ja immer wieder davon, man muss Ziele haben. Jetzt sind die Rennen um den German Cycling Cup ausgefallen. Also da gab es keine Ziele, auf die man sich konzentrieren konnte. Wie haben sich die Damen und Herren bei Laune gehalten? Haben die bei irgendwelchen Events online mitgemacht, über Swift zum Beispiel? Gab es da auch solche Ansätze?
Ja, also es war natürlich ganz schwierig. Also die Teammitglieder hatten es besonders schwer, weil für die natürlich das Team, die einzelnen Fahrerinnen und Fahrer kannten sich nicht, weil wie vorhin kurz geschildert, wir ja alle neu zusammengestellt haben. Und da war es sehr gut, dass wir solche Möglichkeiten hatten. Wir haben dann das Rennen Eschborn-Frankfurt gefahren, also virtuell. Wir haben die haben sehr, sehr viel Swift-Einheiten gefahren. Sie haben natürlich auch über die Kommunikationsplattform, die uns zur Verfügung stand, immer sehr viel mitgeteilt, was sie aktuell machen. Wir haben dann die Chance genutzt, bei der Deutschland-Tour zwei Fahrerinnen und zwei Fahrer mitzuschieben. Wir haben auch dann kamen ja ein, zwei Rennen wieder, auf denen wir dann auch dabei waren, aber es war halt virtuell und das war okay. Also natürlich gab es kein Teambuilding im Sinne von, wir machen mal zwei Wochen Trainingslager, aber das war sicherlich der Zeit geschuldet.
Und wie geht es jetzt 2021 weiter? Das erste Rennen um den German Cycling Cup, die Tour der Energie in Göttingen, soll am 25. April stattfinden. Dann geht es weiter mit dem Nürburgring, Leipzig, dann kommt Köln zum Beispiel am 6. Juni. Wie geht es für euch jetzt weiter im Bereich der Saison 21, die gerade im Endeffekt begonnen hat?
Wir haben aufgrund der Erfahrungen, die wir in 2020 gemacht haben und der Nichtplanbarkeit, wie es mit einem Team, was sich neu entwickeln soll, wieder sind wir einen Schritt zurückgegangen, was aber für uns kein Rückschritt ist, sondern einfach nur eine logische Entscheidung war und haben gesagt, okay, wir werden wieder auf Sportlerinnen und Sportler setzen, die viele Jahre aktiv im Jedermannsport sind, die wissen, wie Radrennen funktioniert, die flexibel reagieren können, wenn ein Rennen ausfällt, die unter Umständen Radrennen in der Region erfahren und haben das umgestellt, haben auch dementsprechende Teamauswahl und ja, sind jetzt wie alle anderen, glaube ich, auch in den Startlöchern. Planen mit etwas Hoffnung das zweite, aber wir glauben, dass es im dritten Quartal dann auch entsprechend wieder richtig losgeht, die Rennen zu fahren.
Und als Teamchef sitzt man dann selber mit den Teammitgliedern ab und zu auf dem Rad?
Also wenn die Gelegenheit da ist, durch Trainingslager oder natürlich auch bei den Veranstaltungen, die wir im zurückliegenden Jahr gemacht haben, natürlich gerne, aber dann ganz hinten, weil die Jungs und Mädels doch so gut sind, dass ich glaube, da habe ich vorne nichts verloren.
Naja, Markus Adam, jetzt mal Butter bei die Fische. Wer einen Marathon in 3,5 Stunden läuft, der kann ja nicht so schlecht drauf sein.
Das war 3:04, das möchte ich nochmal sagen. Nein, aber tatsächlich ist es wirklich so, dass ich glaube, da bin ich hinten ganz gut aufgehoben und ja, es macht mir sehr viel Spaß nach wie vor, macht es mir persönlich viel Spaß, auf dem Fahrrad zu sitzen und ich habe natürlich auch das letzte Jahr da die Zeit genutzt, um das zu machen, aber die trainieren Gott sei Dank anders und ja, da kommt dann vielleicht auch der Altersunterschied da noch ein bisschen mir zugute.
Markus Adam, vielen Dank an dieser Stelle für das Gespräch und alles Gute für das Team BKK Mobile Oil im Jahr 2021. Hoffentlich läuft es besser als im letzten Jahr. Danke.
Ja, danke dir, Carsten. Bis bald. Ciao.
Ein weiterer Radsportverein, mit dem wir uns heute beschäftigen, das ist der RV Concordia Reutte. Reutte, das liegt zwischen Emmendingen und Freiburg in Süddeutschland. Und viele Male haben sie dort schon eine deutsche Meisterschaft ausgerichtet. Und der erfolgreichste, bekannteste ehemalige Rennfahrer aus dem Radsportverein RV Concordia Reutte, späterer Berufsradfahrer, das ist zweifelsohne Michael Rich, Sieger der Bayern-Rundfahrt, Vize-Weltmeister, Olympiasieger, gemeinsam mit seinem damaligen Teamkollegen Christian Meyer, beide also vom RV Concordia Reutte. Und was soll ich dazu sagen? Denn wir haben den Vorsitzenden Frank Ludin bei uns am Mikrofon der Windkante. Seit 4 Jahren ist er Vorsitzender beim RV Concordia Reutte. Frank, zunächst mal die Frage Anfang des Jahres. Wie geht es dir denn? Bist du gut hineingekommen?
Ich bin gut hineingekommen. Hallo Carsten. Ich hoffe, du auch.
Ja, alles bestens. Vielen, vielen Dank an dieser Stelle. Du kannst vielleicht selber mal was über deinen Verein, über euren Verein in Reutte erzählen. Es ist ja auch einer der traditionellen Vereine. Im nächsten Jahr, 2022, feiert der Verein sein 100-jähriges Jubiläum.
Ja, in 100 Jahren ist viel passiert. Wir schauen auf eine lange Vereinstradition zurück. Viele Sportler und viele Radrennen haben wir natürlich veranstaltet über die Jahre, Jahrzehnte und immer wieder natürlich auch gute Sportler natürlich fördern können. Auch da sind wir wieder erfolgreich unterwegs.
Wie sieht es denn aus im letzten Jahr? Diese verschiedenen Wettbewerbe, die ausgefallen sind, ihr habt selber ein Rundstreckenrennen, das seit 1956 ausgetragen wird, also schon über 60 Mal hat dieses Rundstreckenrennen stattgefunden. Dann habt ihr auch seit vielen Jahren dieses sogenannte Run and Bike. Früher war das mal ein Querfeldeinrennen, das am Sportplatz in Reutte ausgetragen wurde. Gibt es denn auf dieser Ebene, dass man sagen kann, im Jahr 2020 Dinge, die durch die Corona-Pandemie das Vereinsleben auch eingegrenzt haben?
Ja, natürlich. Wir waren natürlich genauso betroffen wie alle anderen Bereiche, Institutionen. Konkret lief unser Jahr so ab, begann eigentlich wie üblich mit dem Trainingslager in Italien mit unseren Sportlern. Und da ging es ja schon los. Das war die Zeit, wo kurz danach die Grenzen geschlossen wurden. Und da haben wir natürlich schon geahnt, da rollt auf was auf uns zu. Im Sommer, wo wir natürlich unser Radrennen traditionell veranstalten, mussten wir absagen, weil natürlich keiner wusste, wie es überhaupt funktionieren könnte. Und leider natürlich auch unser Run and Bike kurz vor Weihnachten, 4. Advent. Da war natürlich längere Zeit im Herbst, Oktober, November noch die Hoffnung da, dass wir was machen können. Aber war natürlich dann auch dem Corona-Virus sozusagen zum Opfer gefallen.
Wenn man jetzt überlegt, ihr wart im Trainingslager in Italien. Wie sind denn die Vereinsmitglieder auf diese Einschränkungen oder wie haben sie reagiert, möchte ich mal fragen, auf diese Einschränkungen im Lockdown, dass man eben auch im Training nicht so trainieren durfte, wie zum Beispiel im Trainingslager in Italien, dass man nur zu zweit allein unterwegs sein durfte?
Ich meine, da muss man natürlich sagen, Radsport lässt sich im Training gut alleine zu zweit über eine gewisse Zeit bewerkstelligen. Das ist zweifelsohne ein Vorteil gegenüber jetzt der klassischen Mannschaftssportart. So haben wir natürlich auch darauf reagiert, dass die Sportler erstmal ihre Trainings soweit weiter fortführen. Natürlich nicht in der Gruppe, sondern im Einzel- oder im Zweiertraining. Und im Sommer konnten wir ja endlich dann wieder auch mit kleinen Gruppen dann wieder starten, was natürlich uns wieder alle Sportler natürlich gefreut hat, sich wieder zu treffen. Aber Wettbewerbe waren natürlich erstmal keine. Und es war natürlich erstmal eine schwierige Situation für die Motivation, diese aufrechtzuerhalten.
Ihr habt ja neben diesen beiden sportlicheren Wettbewerben auch eine Radtouristik, wenn ich richtig informiert bin. Das ist das die Kaiserstuhl-Tuniberg-Radwanderfahrt, auch eine weitere Veranstaltung, die immer wieder ein bisschen Geld bringt. Fehlen denn dem Verein Einkünfte aus diesen drei Veranstaltungen oder wäre das bei euch sowieso, dass es 0-0 aufgegangen wäre?
Unsere Veranstaltungen werfen tatsächlich auch immer einen kleinen Überschuss ab. Aber wir sind in der glücklichen Lage, dass wir uns mit unseren Sponsoren, die uns natürlich finanziell unterstützen, einen Großteil der Fixkosten abgedeckt haben, sodass eigentlich die Veranstaltung immer ein Stück weit on top obendrauf kommt. Also wir nicht ausschließlich auf unsere Einnahmen bei den Veranstaltungen angewiesen sind. Und man muss natürlich jetzt auch ehrlicherweise sagen, da der Rennbetrieb dieses Jahr zum Großteil ausgefallen ist, haben wir natürlich auch in diesen Bereichen auch die Kosten einsparen können, sodass wir letztlich dieses Jahr, ich will mal sagen, so 0-0 rausgekommen sind mit einem blauen Auge und aber finanziell jetzt noch ziemlich gut dastehen.
Und wenn ich das richtig verstanden habe, Frank, dann bleiben die Sponsoren dem RV Concordia Reutte treu.
Ja, das ist in der Tat so und da sind wir natürlich auch sehr glücklich und dankbar darüber. Wir konnten natürlich dieses Jahr unsere vereinbarten Sponsoringleistungen natürlich nicht erbringen, klar. die Veranstaltungen sind ausgefallen. Und ich habe natürlich mit allen Sponsoren auch nochmal persönlich gesprochen. Alle haben dann zu mir gesagt, ja, ihr könnt nichts dafür. Wir müssen natürlich auch schauen, wie wir über die durch diese Krise kommen. Aber die finanziellen Möglichkeiten waren gegeben. Und dann kam auch die Zusage, wir können euch da auch weiterhin auch dieses Jahr so unterstützen, dass ihr dann auch nächstes Jahr durchstarten könnt wieder.
Sehr schön. Das ist immer klasse, wenn man sowas hört. Das Vereinsleben selber im gerade begonnenen Jahr, wie geht es weiter? Ihr habt eben auch im Juli wieder dieses Rundstreckenrennen rund um Reutte, ein traditionelles Rennen. Ich sage es gerne nochmal, seit 1956 wird dieses Rennen ausgetragen auf einem flachen, aber dennoch relativ anspruchsvollen Kurs, je nachdem, wie der Wind dort steht. Habt ihr da schon was in Planung jetzt Anfang des Jahres mit den Vereinsmitgliedern, vielleicht auch ein weiteres Trainingslager? Oder sagt man, wir warten erst einmal noch ab, was Corona bringt?
Also momentan, wir hoffen und wir hoffen eigentlich darauf, dass wir im Sommer natürlich den gegebenen Umständen uns angepasst, aber dass wir unser Radrennen veranstalten können, das ist meine Überzeugung jetzt momentan. Auch wenn es jetzt noch weit weg scheint, aber im Sommer werden wir natürlich verschiedene Vorbereitungen treffen müssen, keine Frage. Aber die Veranstaltung aus meiner Sicht sollte das klappen. Im Trainingslager jetzt aktuell, ich meine, der Saisonstart wird vermutlich später sein wie üblich. Ich schätze mal, dass im April, Mai vielleicht die ersten Rennen starten können. Klar, man weiß es nicht, aber wir planen jetzt kein Trainingslager für die Sportler jetzt im Italien zum Beispiel, sondern wollen jetzt eher in der Region bleiben und haben so als Termin mal Ostern ins Auge gefasst. Das wäre Anfang April, weil ein zu frühes Trainingslager, wenn der Saisonstart entsprechend später ist, macht ja auch wenig Sinn. Und so stellen wir uns jetzt mal auf für dieses Jahr.
Frank, der Radsportverein Reutte hat 1983 die deutschen Amateurmeisterschaften ausgetragen. Dieter Flögel aus Nürnberg hatte damals diese deutsche Meisterschaft gewonnen. 1989 deutsche Vierer-Mannschaftsmeisterschaft der Amateure. Die gibt es ja leider nicht mehr. Dann auch 2003 war es die deutsche Meisterschaft im Einzelzeitfahren. Lokalmatador Michael Rich hat damals diese deutsche Meisterschaft gewonnen. Jetzt habt ihr im nächsten Jahr das 100-jährige Vereinsjubiläum. Ist da auch wieder irgendein Highlight geplant? Ich erinnere mich auch daran, dass Michael Rich, beziehungsweise als er seine Laufbahn beendet hat, ihm ein Rundstreckenrennen mitten im Ortskern von Reutte gewidmet wurde. Ist sowas im Kopf bei euch?
Ja, so in diese Richtung. Das haben wir im Kopf. 2007 war ja übrigens das Abschiedsrennen von Michael Rich, wo er dann auf einem kleineren abgesteckten Rundkurs viele Freunde von Michael, natürlich viele Berufsfahrer, ihm sozusagen die Ehre gegeben haben. Und da waren auch Dörnies, dem einen oder anderen sagt das vielleicht schon gar nichts mehr. Das sind ja so kleine Mopeds, will man sagen, die als Schrittmacher dann mit den einzelnen Fahrern um die Runde gejagt sind. Also sowas in der Richtung, das wäre natürlich klasse, wenn man sowas auf die Beine stellen könnte. Und auch alle ehemaligen Rennfahrer noch einladen, auch als Stell dich ein. Der eine oder andere hat sich ja bestimmt auch schon lange nicht mehr gesehen und das wäre der richtige Anlass, mal die Leute wieder zusammenzubringen.
So, und wenn der Carsten Miegel Zeit hat, dann kommt er natürlich auch zusammen. Gerne. Und ich stelle mich auch sofort, wenn ich Zeit habe, vorausgesetzt als Moderator der Veranstaltung zur Verfügung, wenn ihr Interesse habt. Also nur mal das am Rand.
Also das gibt es, glaube ich, kein Widerspruch.
Okay, ich bin dabei. Nee, sag mal, ihr habt ungefähr 300 Mitglieder, 30 lizenzierte Sportler, aber Michael Rich, Christian Meyer zum Beispiel, auch Mike Müller, der ja eigentlich vom RSV Rheinstolz-Wiel kommt, war bei euch im Verein, Markus Romani und so weiter und so fort. Aber ein weiteres junges Talent, kann man sagen, das ist Matteo Groß. Er kommt selber aus Reutte, war 2018 deutscher Meister der Klasse U15, im letzten Jahr deutscher Vizemeister, Zweiter der deutschen Meisterschaft im Einzelzeitfahren und auf der Straße. Und er fährt 2021 für das Nachwuchsteam, man kann sagen das ja Development-Team von Bora Hansgrohe, dem Team Auto-Eder Werkhausküchen. Ist das für euch etwas Positives, dass ihr sagt, Mensch, einer unserer Rennfahrer, der wird genommen in diesen Nachwuchskader, der wird dort entsprechend unterstützt? Oder sagt ihr, nee, dann ist er weg, dann fehlt er uns bei unseren Rennen?
Ja, wir haben natürlich dann lachendes und weinendes Auge, aber er bleibt natürlich erstmal auch uns dem Verein verbunden, weil tatsächlich ist es so organisiert, dass der RVC Reutte weiterhin seine Lizenz oder er seine Lizenz über den Verein löst und das so wie eine Art Renngemeinschaft organisiert ist. Da sind natürlich die anderen Fahrer, haben dann auch ihre entsprechenden Heimatvereine. Für ihn ist es natürlich eine super Chance und eine entsprechende Plattform, für seine sportliche Weiterentwicklung. Ich meine, da müssen wir vom RVC natürlich auch so ehrlich sein zu sagen, wir als kleiner, ich will es mal sagen, als kleiner Ortsverein, zum einen nicht die finanziellen Möglichkeiten und zum anderen natürlich auch nicht die Logistik, ihn jetzt bei größeren Wettbewerben jetzt immer zu begleiten. Und deswegen freut es mich total für ihn, dass er da diese Zusage bekommen hat. Der Vertrag scheint, glaube ich, für 2 Jahre abgeschlossen zu sein. Und das ist natürlich eine Riesenchance für ihn. Und Bora Hans Grohe ist ja in aller Munde und sehr bekanntes und sehr anerkanntes Team. Also bin mal gespannt, wie es da weitergeht.
Ja, wer weiß, vielleicht wird ja nach Michael Rechern weiterer Fahrer vom RVC Concordia Reuter Berufsradfahrer Matteo Groß. Wir behalten ihn auf jeden Fall im Auge und sagen an deiner Stelle vielen Dank, Frank Ludin, erster Vorsitzender des RV Concordia Reuter, und bleib gesund. Vielen Dank.
Vielen Dank, Carsten, und viele Grüße.
Das war sie auch schon wieder, die 59. Episode der Windkante, der Radsport-Podcast von Carsten Miegels und Marc Rode. Wenn ihr Zeit und Lust habt, besucht unter www.windkante.org unsere Website. Dort könnt ihr via Mail mit uns Kontakt aufnehmen. Weiterhin einen guten Start ins Jahr 2021. Bleibt gesund und bis zum nächsten Mal.
Die Windkante in Kooperation mit radsportnews.com.